Wer Authentizität möchte, sollte vor dem Start des Computers erst einmal 20 Kilometer marschieren und sich dabei mit scharfer Munition beschießen lassen.
So lautete einmal die Antwort eines britischen Afghanistan-Veteranen auf die Frage, ob es jemals ein Videospiel geben wird, das den Krieg realistisch darstellen kann. Computerspiele mögen nicht jedermanns Geschmack sein, werden aber trotzdem ein immer größeres Massenmedium. Vor allem Kriegsspiele zählen zu den Spitzenreitern an Verkäufen in der Computerspieleindustrie. Das Genre, häufig in Form von Ego-Shootern, führt Spieleserien wie Battlefield, Medal of Honor oder Call of Duty an, die zu den größten und erfolgreichsten Spiele-Franchises überhaupt zählen. Mal ganz abgesehen von den zahlreichen Online-Games, die in Form von Strategiespielen oder als Shooter das Thema Krieg zum Inhalt machen. Nur fällt mir auf, wenn ich mir da die Spielszene so anschaue, dass bei aller Popularität, die die Spiele genießen, eine politische und kritische Auseinandersetzung mit der Problematik oft fehlt. Und das, obwohl hinter kriegerischen Konflikten immer auch die politischen Motivationen der Kriegsteilnehmer stehen. Das geht sogar so weit, dass der preußische Militärtheoretiker Karl Philipp Gottlieb von Clausewitz 1812 den Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln definierte.
So sehen wir also, dass der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches Instrument ist, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln. Was dem Kriege nun noch eigentümlich bleibt, bezieht sich bloß auf die eigentümliche Natur seiner Mittel.
Eine eher existenzielle Interpretation von Krieg, wie sie unter anderem zu Zeiten der Französischen Revolution durchaus zum Zeitgeist gehörte. Die heutige sogenannte Realpolitik geht zwar nicht ganz so weit, schließt die militärische Gewalt aber als Ultima Ratio, als letztes Mittel, nie ganz aus und nimmt dabei auch zivile Opfer hin. Dass Krieg also sehr wohl ein politisches Thema als solches ist, das alle angehen sollte, steht außer Frage. Wie aber kann es sein, dass etwas so heftig Umstrittenes in der Popkultur zwar angefasst, aber nicht mehr politisch thematisiert wird? Das ist ja ein Phänomen, das auch in Filmen greift. Da geht es um brisante Storys und legendäre Helden, die aber in einer authentischen Kriegskulisse stark deplatziert wirken würden. Wie realistisch die Darstellung von Krieg in Computer- und Videospielen da eigentlich aussieht, damit beschäftigt sich auch der Politikwissenschaftler Michael Schulze von Glasser. Er gestaltet einen YouTube-Channel mit dem Namen Games and Politics. Dort stellt er sich als Michi vor und behandelt unterschiedlichste politische Themen rund um die Gaming-Welt.
Krieg wird in Videospielen meistens sehr unkritisch und ja sozusagen dann verherrlichend dargestellt, weil Videospiele sind halt Unterhaltungsmedien und die wollen halt unterhalten. Ich meine, natürlich kann man auch mit kritischen Medien auch über Krieg unterhalten. Allerdings bei Spielen fällt das halt schon meistens so aus, dass es halt ein lustiges, spaßiges Vergnügen ist. Also Krieg wird dann halt sehr verharmlosend dargestellt und eben so, dass er Spaß macht. Was natürlich immer total interessant ist, wie Videospielentwickler es schaffen, etwas so Grausames wie Krieg so dann ins Positive sozusagen verkehren, dass es halt Millionen von Leuten freiwillig spielen.
Das Publikum wird durch detaillierte Grafiken und den ewig währenden Kampf von Gut gegen Böse angefixt. Dabei nehmen die westlichen Mächte eigentlich durchgehend die Rolle der Helden ein. Dazu muss man nur die Wikipedia-Seite der Battlefield-Serie überfliegen. Battlefield 1942 und die Erweiterung 1943. Der Spieler zieht auf Seiten der Alliierten ins Gefecht und siegt. In Battlefield Vietnam ist einzig und allein die amerikanische Perspektive spielbar. Auch in Battlefield 2 spielt man aus europäischer Sicht ein fiktives Kriegsszenario im Nahen Osten durch. Aber wen wundert das auch, wenn die Entwicklerfirmen zum großen Teil in Amerika und Europa sitzen? Eine Tendenz, die sich in den Spielen aber auch zeigt, ist die stark verharmloste Darstellung von Verletzungen und Tod.
Ja, also der Krieg wird natürlich nicht realistisch dargestellt. Ja, also das sieht man zum Beispiel ganz gut, wenn man auf dann Gegner schießt. Also entweder in solchen Spielen die Gegner, die leben oder sind tot. Ja, aber dass da mal jemand irgendwie dann das Bein abgeschossen kriegt und 3 Stunden lang verblutet und nach seiner Mutter schreit oder sowas. Sowas passiert natürlich nicht in Videospielen. Da sind dann so die Grenzen.
Dabei haben ja auch Spieleentwickler ein Interesse daran, Kriege in Spielen möglichst nicht zu blutig darzustellen, um eine Jugendfreigabe und damit den Zugang zu einer größeren Zielgruppe zu erzielen. Wenn es dann aber im Zusammenhang mit der Darstellung von Gewalt um die Stärke und relativ geringe Verwundbarkeit der spielbaren Charaktere geht, die die Spielerleistungen im Spiel heroisieren, dann zeigt sich laut Michael Schulze von Glasser auch, dass diese Gewaltverherrlichung oft ein recht offen gesinntes Publikum anspricht. Das Einzige, wo sich wirklich um eine streng realistische Darstellung bemüht wird, sind die Rüstung, Waffen und Uniform. Denn die Spieleentwickler arbeiten nicht selten eng mit der Waffenindustrie und dem Militär als Werbeträger zusammen oder sind sogar selbst in der Rüstungsbranche tätig. Die Spieleentwickler von Battlefield werben für den neuesten Titel der Reihe sogar explizit mit der Authentizität der Schussgeräusche und Erscheinung der Waffen. Auf der Suche nach einer Antwort zur Frage, unter welchem Konzept diese Kriegsspiele denn eigentlich geführt werden, erkenne ich außerdem einen Zusammenhang zum sogenannten Kriegsjournalismus. Der Begriff wurde vom norwegischen Mathematiker, Soziologen und Politologen Johan Galtung geprägt, der als Gründungsvater der Friedens- und Konfliktforschung gilt. Seine Konfliktforschung geht dabei von zwei Konzepten aus: dem des Friedens und dem des Kriegsjournalismus. Der Kriegsjournalismus ist da geprägt von Gewalt, Propaganda, Elite und Siegorientierung. Den kriegerischen Konflikt kann dabei nur eine der Kriegsparteien gewinnen. Und genau dieses Prinzip lässt sich ja auch im Spiel wiederfinden. Nach Johann Galtung treffen diese Orientierungspunkte aber auch auf die typische Kriegsberichterstattung in den Mainstream-Medien zu. Das geschehe zwar meist nicht bewusst, aber oft blenden die Journalisten dennoch unbewusst aus, dass auch ihre Berichterstattung eine eigenständige Rolle im Konflikt spielt, indem sie teilweise auch propagandistische Ansichten der Kriegsparteien wiedergeben, ohne diese Darstellung ausreichend hintergründig zu prüfen. Der Anspruch, sich mit den politischen Ideologien auseinanderzusetzen, sollte also immer gelten. Zumal man, wenn wir wieder auf die Darstellung von Krieg in Computerspielen zurückkommen, nicht von einer Entpolitisierung der Inhalte sprechen.
Kein Spiel ist unpolitisch. Selbst wenn sie sagen, wie sie holen da die Politik raus, natürlich sind da politische Aussagen drin, klar, mal mehr, mal weniger, aber insgesamt sieht man da schon natürlich immer Verweise auf die Realität. Insgesamt ist es natürlich jetzt da bei Videospielen nicht anders als auch in anderen Medien. Ja? Also wenn man sich mal Kinofilme anguckt oder sowas, die Zahl der kritischen oder kriegskritischen Filme ist ja auch jetzt nicht enorm hoch. Ja? Also auch da werden die Filme da gefeiert, die natürlich einfach den Krieg verherrlichen oder zumindest irgendwie unkritisch behandeln. Ja? Also nicht jeder Film ist so im Westen nichts Neues oder so. Und deswegen ist auch halt nicht jedes Videospiel total kritisch.
Aber werden in der realpolitischen Diskussion zum Krieg doch sehr wohl auch Haltungen und vor allem Kritiken deutlich, die bewusst den Versuch einer reflektierenden Kriegsberichterstattung wagen. Ich frage mich also, wie nutzen Spieleentwickler das Potenzial, welches Videospiele bieten, um dem Spieler einen differenzierten und doch irgendwie nachvollziehbaren Umgang mit der Problematik zu vermitteln?
Es gibt durchaus Spiele, die Krieg darstellen, zum Beispiel Spec Ops The Line ist so ein Shooter-Spiel, so ein Third-Person-Shooter-Spiel, so aus der Verfolgerperspektive. Und da tötet der Spieler auch unzählige andere Menschen, beziehungsweise dann virtuelle Personen, also wirklich so ein Schießspiel. Aber da wird dem Spieler das dann nachher vorgehalten, wie viele Unschuldige er auch getötet hat in dem Krieg und dass er auch irgendwie einen Angriff mit weißem Phosphor gemacht hat, bei dem Zivilisten gestorben sind und so. Ich würde jetzt sozusagen nicht auch diese Shooter-Mechanik, die halt viele dieser Kriegsvideospiele haben, verteufeln, sondern selbst die kann man halt so thematisieren, dass der Spieler oder die Spielerin zum Nachdenken über Krieg und über das, was man halt getan hat, gebracht werden kann.
Es gibt also durchaus Spieleentwickler, die den Spieler tatsächlich zu moralischen und ethischen Erkenntnissen führen wollen. Und zwar in der interaktiven Weise, die Computerspielen im Gegensatz zu Filmen oder Büchern ermöglicht, eine lebhaftere Vorstellung zu formen. Das würde also bedeuten, dem Spieler ein Bewusstsein, eine gewisse virtuelle Verantwortlichkeit im fiktiven Kriegsszenario zu vermitteln. Was an dieser Stelle aber auch nicht hinten runterfallen darf, ist das Wissen, dass selbst hier wieder das Spiel selbst, ob nun mit oder ohne Absicht, eine wertende Rolle zur Verbreitung von Ideologien spielt. Dennoch fände ich es wünschenswert, wenn mehr Spieleentwickler zusätzliche Betrachtungen neben dem ewig gleichen Ego-Shooter-Geballere anstellen würden. Strategiespiele beispielsweise, in denen riskante Taktiken oder zivile Opfer zu Punktabzügen führen, oder Shooter, die ermöglichen, Aufträge friedlich zu umgehen oder als propagandistische Mittel zur Fortsetzung des Krieges zu entlarven. Und das alles muss dann noch im Hinblick auf eine umsetzbare Spielökonomie für die Entwickler reduziert werden, ohne dabei inhaltlich an Tiefe zu verlieren. Die Herausforderung besteht also auch darin, diese Alternativen zu entwickeln, sodass die Botschaften dahinter auch deutlich werden, ohne abgedroschen zu wirken. Ein echter Spagat. Ein gutes Spiel erfordert auch, dem Spieler nicht das Interesse am Spiel zu nehmen. Denn ein Spiel, das da zu grausig daherkommen würde oder den Spieler mit der Moralkeule nahezu erschlägt, würde auch seinen Zweck verfehlen. Computerspiele haben durchaus das Potenzial, eine reflektierende, lebendige Anschaulichkeit von historischen Ereignissen zu vermitteln. Dass dies immerhin auch in anderen Medienformen möglich ist, die die politische Diskussion auch aus einer gestalterischen Aufarbeitung anregen können, haben ähnlich auch schon Graphic Novels wie Maus die Geschichte eines Überlebenden für das Medium Comic geleistet. In dem erzählt der Zeichner Art Spiegelman die Geschichte seines Vaters, eines Auschwitz-Überlebenden und seiner Mutter und hält nebenbei eigene Reaktionen fest. Und hat in den 80ern den Zugang zur Diskussion zwischen Wissenschaftlern und der breiten Masse geschaffen. Damit diese inhaltliche Diskussion stattfindet, ist aber auch immer ein pietätvoller Umgang mit der Thematik erfordert. Denn meist betreffen Gespräche vor allem die äußere Form. Kritische Debatten über Videospiele halten sich in der Regel an der Frage der dargestellten Gewalt auf. Dabei ist die Logik der großen Firmen, die sich für die Vermarktung solcher Ballerbudenspiele entscheiden, schon einleuchtend. Das Konzept hat sich in den 2000ern gut verkauft und die Spieler halten am gewohnten Unterhaltungswert fest. Solange das so bleibt, werden das auch die Spieleentwickler tun. Es tut sich ja aber auch vielleicht bald eine neue Spielerschaft auf, die andere Interessen verfolgt und im Spiel mehr gefordert werden möchte. Auf diese Spieler reagiert die Indie-Game-Szene, in der oft Privatpersonen als Entwickler ja nicht auf Absatzmärkte und Umsätze angewiesen sind und so experimentierfreudiger.
Auf einmal kommen jetzt auch Indie-Games, also diese unabhängigen Videospielentwickler und machen halt was ganz, ganz anderes. Und auf einmal wird das total angenommen von der Videospiel-Community und sowas und alle finden es total toll und kaufen sich das en masse. Das liegt einfach auch daran, dass diese Vertriebswege für Videospiele heute so einfach sind. Und deswegen haben halt diese Indie-Spiele auch so einen Aufschwung und da kommen halt dann wirklich die Innovationen raus. Und ich denke schon, dass das sieht man auch teilweise, dass sich das die großen Videospielfirmen dann halt das schon beobachten und dann auch darauf reagieren so ein bisschen.
Eine Strategie, die auch von Indie-Game-Entwicklern entwickelt wurde, um der Herausforderung einer Alternative zur gewaltorientierten kommerziellen Spieleindustrie nachzukommen, ist das sogenannte News Gaming. News Gaming bezeichnet einfach gesagt Computer- und Videospiele, die auf Geschehnissen aus den Nachrichten basieren. Auch wenn sie sich dabei eher unter dem Deckmantel eines fantasierten, abstrahierten Szenarios bewegen, könnte diese Form des Spiels irgendwann vielleicht ein wichtiges Instrument zum besseren Verständnis der Welt sein, da sie eine Erinnerungskultur schaffen könnten, die so interaktiv wäre, wie kein Museum in der Lage wäre mitzuziehen. Was sich für mich also bei dieser Fragestellung ergeben hat, ist, dass es durchaus schon vielfältige Überlegungen gibt, wie man zu einer stärkeren Reflexion von politischen Inhalten in Kriegsspielen gelangen kann. Die haben auch in einer ausgeklügelten Form das Potenzial, es zu großer Beliebtheit bei den Spielern zu bringen. Und dieses Potenzial nutzen die Spieleentwickler auch. Das zeigen als beste Beispiele Spiele wie This War of Mine oder Valiant Heart. Der interaktive Charakter von Computerspielen bietet außerdem die Möglichkeiten, eine neue Form der historischen Aufarbeitung, sozusagen eine Erinnerungskultur 2.0 zu schaffen. Oder aber ein moralisches Verständnis zu schaffen, was differenziertere Wege einschlägt als ein überzogenes Gute-Soldaten-Böse-Soldaten-Denken im kriegerischen Konflikt. Die einzige Voraussetzung, die sich dabei an den Spieler richtet, ist die Bereitschaft für neue Perspektiven. Perspektiven, die es dringend braucht.